Impulse aus der Pfarrgemeinde Hallstatt Obertraun.
Herzlich willkommen zu unserem Impuls an diesem Sonntag. Wir haben den 11. Sonntag nach Trinitatis. Und es geht heute im Evangelium um die Geschichte vom Pharisäer und dem Zolleinnehmer, die beide in den Tempel gehen und beide beten.
Genau, man muss sich das aber ganz genau anschauen, weil wie wird da, wenn man nur den Text liest, vielleicht sogar ein bisschen auf eine falsche Fährte gelockt. So haben sie gesehen.
Aha, ja. Welche Fährte ist das?
Naja, der eine gibt zu denken in seinem Gebet, dass er, was er nicht alles tut, ja, um Gottes würdig zu sein, eines jetzt einmal, der andere sagt, hey, ich bin schuldig, kannst du mir trotzdem das Himmelreich gewähren, so in die Richtung würde ich interpretieren. Das heißt, der eine, der ist sehr devot und unterwürfig und versucht trotzdem irgendwie immer das Richtige zu machen und fast einen Handel mit Gott einzugehen. Sehe ich das richtig so?
Aha.
Oder siehst du das ganz anders?
Ich hätte das anders gesehen. Naja, es ist vielleicht für mich ist es der Grundtyp des Menschen. Wenn beiden Personen drinnen, die einen gehen eigentlich voller Vertrauen dran und sagen, ich bin ja eigentlich ein guter Mensch. Mhm. Und ich halte mich an die Gebote und tue alles, was vorgeschrieben ist. Vielleicht manchmal ein bisschen mit dem Hang, sich zu sehr auf die Schulter zu klopfen. Das hast gut gemacht, das passt alles. Und dann kommt natürlich die Selbstgerechtigkeit, wo eigentlich Gott zum Statisten wird. Gott ist hier wie eine Wand, wo man seine guten Taten drauf wirft, entgegenschleudert und sagt, ja, es passt ja eh alles. Mhm. Und der andere, der von ferne steht, wie es in der Luther-Übersetzung heißt, und nicht einmal traut, sich den Blick zu erheben, sondern nur unterschaut und weiß auch, ja, um seine Fehlerhaftigkeit, dem natürlich auch als Zolleinnehmer ständig suggeriert wird, du bist ein Arschloch, Entschuldigung, dieses Wort, dass ich das übernehme, du arbeitest für die Besatzer, du bist ein Verräter. Also der kriegt sozial schon auch vermittelt, das, was du tust, ist schlecht. Aber er hat seinen Glauben und bittet Gott, ja, sieh mich gnädig an. Und vielleicht sollten wir über den Begriff der Gnade ein bisschen nachdenken. Was ist denn Gnade überhaupt?
Verwandt mit dem Wort Demut für mich, also mit dem Wort nicht, aber mit dem Sinnhaften, mit der Sinnhaftigkeit, von der Sinnhaftigkeit her, mit der Demut verwandt. Gnade hat man nicht immer verdient, oder?
Ganz und gar nicht. Gnade ist grundsätzlich das Unverdiente, nicht? Weil Gnade, das hat natürlich im Rechtsbereich so einen Hauch, du bist zwar unglaubwürdig, du bist schlecht, aber ich lasse es nochmal durchgehen. Mhm. Das ist eigentlich unser weltliches Verständnis von Gnade. Wir lassen noch einmal Gnade walten, aber beim nächsten Mal geht das sicher nicht mehr. Mhm. Aber das ist theologisch absolut nicht, was mit Gnade gemeint ist. Sondern Gnade ist genau das Gegenteil. Gnade ist die totale Zuwendung zu einem Menschen, dieses aufbauende, du bist ein würdiger Mensch und du brauchst dich nicht mehr zu schämen, sondern du bist angenommen bei Gott und du bist eingesetzt als Erbe Gottes, als Kind Gottes. Du brauchst dich für gar nichts mehr entschuldigen oder irgendwas. Also wir merken auch, der Zolleinnehmer steht hier noch am Anfang dessen, was eigentlich Gnade wäre. Mhm. Er ist zwar auf dem Weg eher dorthin, er schlägt sich nicht auf die Schulter, sondern schlägt sich auf die Brust. Aber er hat noch einen langen Weg vor sich, dass er durch die Zuwendung Gottes, die ihm ja zuteil wird im christlichen Glauben, als Jude, muss man mal sagen, hier diese Zuwendung, die braucht noch, dass es annehmen kann auch und die auch sein Verhalten ändert.
Sehr oft erwarten wir mit unseren Maßstäben, die wir halt menschlich ansetzen, in solchen Gleichnissen, in solchen Geschichten, ein Gut und ein Böse, ein Richtig und ein Falsch. Ist jetzt der falsch an, der strebt, ein gutes Leben zu haben, der versucht, alles richtig zu machen, Nächstenliebe zu üben, redlich zu sein, ist der falsch an? Ist der jetzt schlechter als der, der eh weiß, dass er schuldbeladen ist? Was ist die Moral? Und da bin ich jetzt wieder beim Anfang, wo ich gesagt habe, es lockt oft auf eine falsche Fährte, wenn man das einfach nur so liest.
So ist es. Natürlich neigen wir dazu, klassisch gut und schlecht gegeneinander abzuwägen, wer ist besser, wer ist schlechter. Und dann fallen wir entweder auf der einen oder auf der anderen Seite vom Pferd. Aber diese Kategorie gut und böse passt hier nicht. Wir haben am letzten Sonntag darüber nachgedacht, was ist denn das Gebot? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Kräften und deinen Sinnen und deinen Nächsten wie dich selbst. Mhm. Das Problem dabei ist natürlich, wenn ich Gott liebe, aber den Nächsten aus dem Blick verliere, ist das alles für die Katz. Und das passiert uns, dass wir selbstgerecht werden. Und das ist der große Irrtum des Pharisäers, der sich auf die Schulter klopft und sagt, danke, dass ich nicht so bin wie der da hinten. Mhm. Und wir alle sind, wenn wir gute Menschen sein wollen und uns bemühen und an die Gebote halten, immer der Gefahr ausgeliefert, dass wir den Nächsten übersehen. Kommt in den nächsten Wochen immer wieder zum Thema, gerade diese Sonntage kreisen um das. Und das finde ich auch das Interessante, dass wir uns von verschiedenen Seiten dieser Thematik nähern, die etwas ganz Grundlegendes ist, wie wir unseren Glauben leben.
Der Zöllner ist sich bewusst, dass er auf Erden schuldbeladen ist. Ja. Aber er muss halt trotzdem irgendwie leben. Ja, er muss seinen Lebensunterhalt verdienen. Man kann jetzt nicht nichts tun und einfach nur an Gott glauben. So wirst du nicht zufrieden werden oder wirst nicht leben können auf der Erde. Du musst ein Einkommen haben. Und das ist ihm bewusst. Und ich glaube, das ist der große Vorteil in diesem Vergleich dieser zwei Persönlichkeiten. Dass da ein Bewusstsein da ist. Dass ja, eine Sündhaftigkeit besteht.
Er ist auf jeden Fall einen großen Schritt weiter als der Pharisäer. Mhm. Und das finde ich auch, er hat einen Konflikt und er weiß um diesen Konflikt, dem er ausgesetzt ist als Mensch. Mhm. Das führt uns jetzt ein bisschen weiter, auch noch zum Predigttext, den ich noch kurz erwähnen möchte, aus dem Hiob 23. Dort, wo Hiob mit Gott eigentlich rechtet oder streitet, oder eher vielmehr eigentlich auch ein sehr moderner Text, der die Dunkelheit des Menschen beschreibt, wo ist denn Gott überhaupt? Kann ich ihn überhaupt herausfordern? Gott, zeig dich mir, ist niemand da, der mein Recht verteidigt? Das ist wieder ein anderes Thema, aber hier merken wir ein modernes Thema, die Frage nach dem, wo ist denn Gott eigentlich? Und wenn Gott nicht mehr da ist, gibt es dann noch Gerechtigkeit? Oder ist uns die längst abhanden gekommen? Erschrecken packt mich, heißt es hier in dem Text. Und was hat sich denn Gott vorgenommen mit meinem Leben? Ich habe doch immer als guter Mensch gelebt und jetzt werde ich krank, ich werde gebrechlich, mir wird Leid zugefügt. Sollte ich Gott abschwören? Warum eigentlich? Nein, das tue ich nicht. Und damit, was ist mit meinem Recht oder meinem Anspruch auf Gerechtigkeit? Muss ich mir das aus dem Sinn schlagen? Das sind Fragen, die sich heute Menschen stellen, auch eine unglaublich konfliktbeladene Geschichte, warum vielleicht auch wir, sage ich ja mal, schlage ich mich ein bisschen auch an die Brust, als Kirche, wir viel zu oft zwar vom liebenden Gott sprechen, aber viel zu wenig auf diese Gottesferne auch sensibel eingehen, die Menschen erleben und empfinden, die eigentlich nur noch als Sklaven in ihrer Arbeitswelt oder wo auch immer in ihrem System dahin vegetieren, aber keinen Gott mehr finden.
Ich sehe da eine totale innere Zerrissenheit, mit der jeder von uns, glaube ich, irgendwann einmal zu kämpfen hat, manchmal mehr, manchmal weniger. Ja. Und man darf sich, glaube ich, dann auch nicht darauf einigen, da man sagt, okay, lasse ich mich halt mit der Glückseligkeit vertrösten aufs Jenseits, weil das soll es nicht sein, ja. Gott ist nicht immer greifbar, das ist schon ganz klar, ja. Und davon handelt dieser Text aus dem Alten Testament. Und ich glaube, er mahnt uns auch ein bisschen zur Demut.
Oh ja,
Aber ein grober Kämmer, ja.
auch als Christen zur Demut, dass wir nämlich Gott nicht verfügbar haben. Wir meinen ja oft, wir könnten alles lösen mit einem guten Bibelwort und dann hätten wir schon wieder alles. Aber das ist nicht so. Wir erreichen den Menschen dadurch nicht, der in der Not, in der Dunkelheit sitzt, die ihn umgibt. Und das müssen wir aushalten. Und manchmal müssen wir selber erst durch Tiefen durch, wo wir Gott nicht mehr finden. Aber dieses Festhalten, das ist bei Hiob ja das, ich schwöre Gott deswegen nicht ab. Und ich weiß um mein Recht, das mir zusteht, was mir zugesagt ist. Und vielleicht müssen wir es dorthin kommen, dass wir auch diese Situation aushalten, ohne sie glatt zu bügeln mit irgendeinem frommen Spruch, sondern die Not des Menschen wahrnehmen und auch vielleicht antworten als Klage: Gott, wo bist du? Gibt's dich noch? Dann zeig dich doch endlich. Komm mir irgendwie in meinem Leben, in meiner Dunkelheit. Ich sehne mich danach. Das ist ein weiter Weg, den wir jetzt den Gedanken gemacht haben. Ich komme zurück zur Selbstgerechtigkeit des Pharisäers, der eigentlich glückselig seinen Glauben lebt, aber nicht weiterblickt. Der zweite Grundtyp des Menschen, der weiß um seine Schuldverfallenheit. Und der dritte, der eigentlich hier in Hiob anklingt, derjenige, der Gottes Nähe nicht mehr spürt, aber um sein Recht ringt. Wo sind wir vielleicht in allen drei zu finden? Immer wieder mal, aber wir dürfen uns nicht bei einem nur festbeißen. Ich wünsche uns einen gesegneten Sonntag. Bis zum nächsten Mal.